Neo Mobility Podcast. Ich bin Juliane Schleicher und spreche im Deep Dive Talk mit erfolgreichen Autohaus-Unternehmern, Mitarbeitern und Experten über operative und strategische Autohandelsthemen und praxisnahe Beispiele. Für mehr Wissen und Handlungsempfehlungen für unsere Branche.
Der Deep Dive Talk wird präsentiert von Jareto, dem Kreditvergleichsportal für den Autohandel. Ja zu mehr als 10 Finanzierungspartnern für Absatzfinanzierungen. Ja zu Top-Zinskonditionen. Ja zu starken Händlerprovisionen. Einfach ja zu Jareto. Wir bieten einen sekundenschnellen, kostenlosen Vergleich, versicherungsunabhängige Zinsen, eine einheitliche Antragsstrecke und vieles mehr auf jareto.de.
Herzlich willkommen zum Neo Mobility Podcast, dem Deep Dive Talk. Heute mit Marie-Therese und Leopold Grill von der Grillgruppe. Ich sitze hier in Ebersberg im neuen Mobilitätszentrum der Grillgruppe. Freue mich sehr, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf und sag erstmal Hallo.
Hallo.
Ja, hallo, wir freuen uns auch.
Bevor wir einsteigen in das Thema Mobilitätszentrum, stellt euch doch bitte gerne mal ganz kurz vor, Marie zuerst.
Ja, Marie-Therese Grill, mein Name. Ich bin jetzt seit über 2 Jahren bei uns im Unternehmen. Habe davor meinen Master gemacht in digitalem Management und mich dann eben dafür entschieden, bei uns einzusteigen. Wir sind jetzt hier zu dritt eigentlich mit unserem Vater und das war ein kurzer Einblick zu mir.
Ja, mein Name, wie gesagt, Leopold Grill. Ich bin bei uns Geschäftsführer seit 2018 von der Autogrill und der Hoffmann, die Grillgruppe in dem Sinn bilden. Und die Grillgruppe ist auch der Besitzer des Erlebniszentrums, über das wir ja heute sprechen. Ich habe auch einen Bachelor und einen Master gemacht, habe zwischen den 2 Studiums in der Niederlassung München eine Verkäuferausbildung absolviert und bin gefühlt auf jeden Fall schon lange bei uns in der Firma, aber halt nicht Vollzeit immer gewesen und bin seit 2018 auf jeden Fall Geschäftsführer und davor war ich mal bei uns auch im Verkauf Vollzeit längere Jahre tätig.
Sehr gut. Ganz kurz 2, 3 Sätze zur Grillgruppe. Ihr seid ja hier im Landkreis Ebersberg ein großer Name, sehr bekannt. Aber für alle, die euch nicht so kennen, gerne kurz was zu den Standorten, Marke, Mitarbeiter.
Ja, also die Grillgruppe im Endeffekt besteht aus Autogrill und der Hoffmann. Wir sind 4 Standorte im Ebersberger Landkreis und seit 2 Jahren auch im Erdinger Landkreis bzw. in Erding. Wenn wir anfangen mit Erding vielleicht, wir haben vor 2 Jahren die Hoffmann GmbH gekauft, Nutzfahrzeugzentrum, wo wir uns einfach nochmal mehr spezialisiert haben auf dieses ganze Thema Karosserie, Lackierbereich und Fahrzeugbau. Warum mehr spezialisiert? Weil wir haben an den anderen Standorten in Grafing und in Hohenlinden auch das Nutzfahrzeugthema mit MAN und Mercedes, nicht an allen Standorten, aber an 2 MAN und Mercedes, in Grafing Mercedes-Benz. Und seit einem Dreivierteljahr 4 Professional im Sales und After Sales. Sonst natürlich Hohenlinden, unser ältester Standort. Da kommt die Familie Grill her. Familie Grill, letztendlich ist ja das Auto aus Ebersberg. Das macht unser Onkel, unsere Cousinen im Endeffekt. Hat zusammen, ist aber managementmäßig auch wieder getrennt. Dann haben wir noch die Autostadt Ebersberg, so wie sie genannt wird, teilweise auch im Marketing. Hier sitzen wir halt alle zusammen und hier haben wir die ganzen PKW-Marken angeschlossen. Bei Autogrill wäre es dann eine Mercedes-Benz Smart und ganz neu zur Eröffnung die Marke XPeng, wo wir, ich betone es einfach gern nochmal, der erste Händler in Deutschland sind. Wir waren der Pionier und haben uns das vor 2 Jahren schon mal angeschaut, das ganze Thema. Da war das hier noch gar nicht so bekannt.
Und wie viele Mitarbeiter hat jetzt die Grill-Unternehmensgruppe?
Die Unternehmensgruppe Grill hat ja roundabout 400 Mitarbeiter und die Grillgruppe, dazu gehört eben, wie Leopold gerade schon meinte, die Autogrill und die Hoffmann, die hat 160.
Okay, dann kommen wir doch jetzt mal zum spannenden Thema Mobilitätszentrum oder Erlebniszentrum, wie Leo gerade gesagt hat, in Ebersberg. Stellt doch das Konzept gerne mal vor, Standort, Größe, welche Marken sind hier ansässig und wie viele Mitarbeiter arbeiten hier?
Ja, also grundsätzlich haben wir uns halt vor Jahren mal überlegt, wie wir die Autostadt Ebersberg noch mehr in den Blickwinkel von Besuchern, von der Umgebung von München stellen können. Und da wollten wir das Thema halt einfach erweitern im Endeffekt und es nicht ein weiteres Autohaus bauen, weil grundsätzlich stehen ja hier schon 3,5 Autohäuser. 3,5, warum? Weil es Mercedes früher 2 Gebäude war mit After Sales und Sales und wir einfach die Frequenz steigern wollten, dass mehr Besucher kommen, die nicht nur das Ziel haben, ein Auto zu kaufen. ist zwar gut für uns, aber es wäre schön, wenn natürlich auch ein bisschen mehr Traffic im Autohaus ist. Und da haben wir uns halt dann die Gedanken gemacht, wie wir im Endeffekt hier dieses Gebäude gestalten wollen. Also insgesamt haben wir hier 150.000 Quadratmeter am Standort Ebersberg. Wie gesagt, nicht wir, sondern unsere ganze Unternehmensgruppe. Mhm. Und die Marken, die jetzt hier angesteuert werden in der Autostadt Ebersberg, sind einmal der Volkswagen-Konzern, ist es Audi, Volkswagen, jetzt neu dazugekommen, weil Mercedes-Benz ein Gebäude weitergeht, ist Seat, Cupra und Skoda. Da hatten wir teilweise schon die After-Sales-Verträge, aber jetzt Auto aus Ebersberg da auch die Sales-Verträge. Und bei Autogrill sind es noch die Marken Mercedes-Benz, Smart und wie gesagt neue XPeng. Wir haben ja hier auch, wir nennen es, und ich denke, es ist auch der größte Gebrauchtwagenplatz im Münchner Osten oder vielleicht weiter weg sogar. Ich glaube, das ist das Einzigartige in meinem Horizont zumindest, dass an so einem Standort dann auch, wie gesagt, diese ganzen Marken vertreten sind und auch deren ganzen GW-Marken von Cupra, Seat, Skoda, bin jetzt nicht so firm drin, aber da gibt es bestimmt auch GW-Marken, die kommen dann hoffentlich auch bald dazu. Ja.
Warum ihr euch für den Bau entschieden habt, hast du kurz erwähnt. Wie lange hat denn das Projekt jetzt gedauert? Sagen wir mal von der allerersten Idee bis zur Eröffnung.
Ja, also im Endeffekt, glaube ich, hat es wirklich 8 Jahre haben wir hier hingeplant. So anfänglich war ich ja eben noch nicht dabei, muss man auch ganz klar sagen. Das hat dann Leopold und unser Vater übernommen und unser Onkel. Mhm. Und gebaut wurde ein bisschen über 2 Jahre, glaube ich. Und eröffnet wurde eben jetzt Anfang April.
Mhm. Wieso hat vielleicht die Planung so lange gedauert? Weil das ist ja doch ein wichtiges Thema gewesen für dieses Objekt. Also mein Vater baut gern. Das ist, glaube ich, seine Leidenschaft. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch ist nach dem Gebäude. Aber ich glaube, er hat erstmal gesagt, er hat genug davon, ich erzähle auch warum. Und ja, und mein Onkel war auch dabei bei der Planung natürlich. Wir haben halt angefangen vor guten 7 bis 8 Jahren mit der Idee. Dann wurde dieses Grundstück und noch eins hier neben uns gekauft und dann ist eigentlich wenig passiert die nächsten Jahre, zumindest operativ, sondern nur strategisch, planerisch waren halt dann die Themen, dass wir einen guten Architekten finden, der zu uns passt, der unser Vertrauen hat und auch solide ist und auch vielleicht schon ein paar Referenzen hat. Also ich denke, da haben wir mit Intec, mit Toni Enfellner, Marie, oder?
Ja.
Haben wir wirklich einen guten Fang gemacht in dem Sinn. Also eine gute Planung ist, denke ich, auf jeden Fall wichtig. Für das Thema ist auch sehr detailliert geplant worden. Unser Vater hat da, denke ich, sehr, sehr viel Herzblut dann reingesteckt in diese Detailplanung einfach. Und ja, auch etliche Stunden seines Lebens, Tage, Wochen, Jahre.
Monate.
Jahre. Naja, und dann, wo wir den halt dann gefunden hatten und schon die ersten Planungen und so weiter hatten, haben wir uns überlegt, ja gut, das ist ja doch das bürokratische Deutschland auch bestehen. Da waren wir, ich weiß nicht, wie oft ich im Stadtrat auf den Sitzungen mit saß. Und da hatten wir etliche Hürden. Und das war eigentlich, glaube ich, das Thema, warum wir auch so lange gebraucht haben. Die erste Hürde war, dass wir den Alpenblick, wo wir jetzt gerade rausschauen, versperren mit unserem Gebäude. Es war immer schon geplant, dass so eine kleine Sichtachse reinkommt. Die mussten wir aber drastisch nochmal verändern, noch eine Achse einbauen, dass wenn man von der Autobahn kommt, von München, wenn man nach Ebersberg reinfährt, dass man ja auch in Ebersberg die Berge sieht. Ja, das war ein erhebliches Thema, wo ich auch wenig jetzt dazu kommentieren möchte. Und dann das nächste war, dass wir die eine oder andere Nutzungsthematik hatten und auch noch ganz am Ende, wo wir dann anfangen wollten, die Zauneidechse. Ja, also, weil dieses...
Was war denn da passiert?
Dieses Feld lag ja längere Zeit brach und dann hatten wir da so einen Sandkieshügel und hieß es dann auf einmal vom Umweltschutz, ja, wenn wir das jetzt alles wegmachen, da können wir die Zauneidechse ja irgendwie die Population ausrotten. Ja, vielleicht ein bisschen hart gesagt, ja. Dann hatten wir da wieder ein paar Themen, das hat dann ein bisschen gedauert.
Habt ihr die umgesiedelt oder was?
Ja, Gutachter war da und Co. war dann Gott sei Dank nicht da, die Eidechse. Irgendwann durften wir halt auch anfangen zu bauen. Zwischendurch mussten wir natürlich auch, bevor wir das angefangen haben, uns mal überlegen, ja gut, wie machen wir das ganze Thema? Wie bauen wir? Weil unser Vater hat die anderen Betriebe, die wir gebaut haben, immer in Selbstplanung gebaut. Mhm. Muss aber gestehen, dass das alles vor unserer Zeit war. Hier bei dem Objekt war es nicht möglich, dass wir das in Eigenregie machen. Dann hat man überlegt, ja, machen wir es mit einem Bauingenieur, der dann die Gewerke überprüft und ausschreibt. Und dann hat man den ein oder anderen Vitamin B, der schon mal für uns was anderes gebaut hat, auch so Bauingenieure. Die meisten hatten keine Kapazität, sage ich mal, und denen war das auch dann zu groß. Und dann wurde der Generalunternehmer ausgeschrieben und da haben wir dann den Hillebrand aus Salzburg, also österreichische Firma, gefunden, wo wir uns geeinigt haben. Also so ein GU-Vertrag ist schon auch eine Nummer. Ich glaube, der hat 890 Seiten. Ja, das, dadurch hatten wir dann mal den Grundbasis gelegt und dann ging es los. Und zu diesen letzten 2 Jahren, Marie, oder? Da ging ja wirklich, also es wurde ja uns auch immer wieder nahegelegt, wie schnell das ganze Thema geht, weil in 2 Jahren das Objekt in der Größe zu bauen, das war schon tough, ja. Und man muss auch dazu sagen, wir haben auch von Anfang an unseren Zeitplan mit eingehalten und der GU natürlich dadurch auch und haben das ganze Thema relativ schnell hochgezogen und dann sind wir auch relativ kurzfristig eingezogen, ja.
Diese letzten 2 Jahre oder diese Bauzeit von diesen 2 Jahren, das hat der GU schon sehr gut gemacht. Muss ich echt ihr ein Lob aussprechen an die Firma Hillebrand. Wir hatten ja jede 2 Wochen Baubesprechungen mit unserem Architekten eben zusammen, den ich auch nicht missen wollen würde. Rückblickend muss man schon sagen, dass es wichtig ist, da jemand Gutes an der Seite zu haben. Mhm. Ja, dann hat das so seinen Lauf genommen und dadurch, dass unser Vater eben auch jeden zweiten Mittwoch da saß, ging da aber, denke ich, auch dadurch schon vieles vorwärts. Also es wurden immer relativ schnell Entscheidungen getroffen. Nachfassen musste man natürlich auch immer wieder und dann sind wir relativ schnell und ja, unkompliziert vielleicht auch umgezogen. Also war schon auch viel Arbeit, muss man sagen, von den 2 Gebäuden hierher. Unsere Mitarbeiter haben da echt gut mitgemacht und jetzt sind wir hier.
Und wie ist das bezüglich der Mitarbeiter? Also ihr habt jetzt sozusagen nochmal ein neues Gebäude, wo ja auch neue Leute oder noch mehr Leute arbeiten. Habt ihr die dann von anderen Gebäuden rübergenommen oder von anderen Standorten? Oder habt ihr explizit auch nach neuen Mitarbeitern gesucht hier für dieses Haus?
Also wir haben größtenteils eigentlich die Mitarbeiter mitgenommen aus den anderen 2 Gebäuden eben.
Also letztendlich gesucht haben wir jetzt nicht offensiv für Mitarbeiter, weil grundsätzlich haben wir uns nicht deutlich vergrößert aktuell von der Mitarbeiterzahl. Der ein oder andere Mitarbeiter wollte unbedingt in das neue Gebäude von einem anderen Standort. Mhm. Und da hatten wir die ein oder anderen Themen, die wir aber, denke ich, auch dann jetzt auf die Kette bekommen haben und der ein oder andere jetzt von einem anderen Standort hier ist und vielleicht der ein oder andere woanders ist. Also da sind wir halt dann in die Diskussion gegangen. Das funktioniert im Endeffekt, weil dieses Gebäude ist ja nur ein Teil Autogrill. Ja. Wir haben ja noch die anderen ganzen Etagen mit anderen Mietern und so weiter auch.
Was habt ihr für Mieter drin?
Wir haben Lucky Bike bei uns mit drin. Das ist im ersten Obergeschoss der größte Fahrradhändler, nennt er sich, glaube ich, selber. Und ich habe mal gehört, 360.000 Räder im Jahr macht er. Hat ja 40 Standorte, also ist ein Riese und hat auch 2.800 Quadratmeter bei uns. Mhm. Und hat am ersten Wochenende 500 Räder verkauft in 2 Tagen. So Hut ab. Hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen.
Ordentlich was los.
Wir haben keine 500 Autos verkauft, leider. Dann haben wir im Endeffekt im gleichen Geschoss noch ein Restaurant, das meine Schwester großteils und ja, mein Vater konzipiert, meine Schwester designt hat. Eine schöne Terrasse draußen, wo ein Auto steht. Da sind wir gerade dabei, dass man wieder mit dem ein oder anderen Pächter verhandeln, weil das Thema Gastro ist ja auch nicht so einfach mit Personal und Co. Wir sind aber zuversichtlich und wir wollen, dass Ebersberg unser Gebäude bereichert einfach, ja, und nicht irgendjemand da drin sitzt, der eine Kantine betreibt.
Nee. Ihr wollt ja auch selber dort essen.
Richtig. Das ist mein größter Wunsch. Dann habe ich das Problem mittags nicht mehr. Ja, dann so im 2. Obergeschoss haben wir dann unser Boardinghaus vermietet an First Sleep. Da haben wir uns hier 71 Zimmer mit wahrscheinlich 90 Betten, weil es sind noch Doppelzimmer teilweise dabei. Und die betreiben das, also die sind professionell, die wissen, was sie machen. Ist auf jeden Fall eine Bereicherung, finde ich, sowas hier zu haben, vor allem, weil auch ja die Stadt natürlich auf uns dazu kam, wo wir die Planung gemacht haben, weil sie Wohnraum ist hier jetzt auch nicht ganz so günstig und vor allem auch nicht groß verfügbar. Mit der Messe, mit den neuen großen Playern wie Krauss Maffei, BMW und was alles jetzt kommt, also Ebersberg blüht ja auf. Die Ebersberger Polizei, Krankenhaus wollten Betten haben und dadurch, denke ich, hat es einen Synergieeffekt gegeben und das fanden die auch gut. Ja.
Aber bringt auf alle Fälle, wie du ja sagst, auch wieder mehr Traffic, also grundsätzlich hier auch rein. Ja?
Definitiv.
Also mehr Bewegung und, und auch dieses Restaurantkonzept, finde ich, oder auch Lucky Bike, passt ja auch zu einem Motto Erlebniszentrum.
Ja,
Begegnungsstätte, Mobilitätswelt, richtig. Begegnungsstätte, so einfach dass man sich hier auch aufhalten kann oder verweilen kann, ne? Und nicht nur zum Gucken.
Naja, im Endeffekt haben wir hier noch ein 3. Obergeschoss, hier sitzen wir auch gerade, haben 9 Büroeinheiten, die wir vermietet haben zum Teil. und eben auch leider nur 3 Mitarbeiterwohnungen, weil wir nicht mehr machen durften. Und alle 3 Mitarbeiterwohnungen sind vermietet. Was uns schon wichtig war, einfach um unsere Arbeitgebermarke ein bisschen zu pushen, beziehungsweise sich da noch besser aufzustellen, als man es vielleicht schon in den letzten Jahren schon gemacht hat. Weil natürlich Recruiting oder beziehungsweise die Mitarbeiterfluktuation etc. in den letzten Jahren sich so aufgebauscht hat und so wichtig geworden ist. Mhm. Ich komme von unserer Arbeitgebermarke auch gleich noch dazu, dass wir auch durch dieses Gebäude und allgemein einfach eine Marke schaffen wollten. Also Autogrill beziehungsweise vielleicht auch die Grillgruppe als Marke noch mehr zu etablieren, ist, denke ich, auch ein Learning oder vielleicht was hilfreich ist für die Zuhörer, weil im Endeffekt muss man sich, denke ich, da viel besser aufstellen. Also man sollte nicht nur den Hersteller in den Vordergrund rücken, sondern sich selbst als Unternehmen. Mhm. Das ist uns wichtig, das war uns wichtig und ja, deshalb haben wir hier eben auch Mitarbeiterwohnungen zum Teil.
Mhm. Und das Boardinghaus. Also letztendlich, das Boardinghaus ist auch dafür da, dass wir natürlich, wir vermieten es nicht selbst, aber dass wir unsere Mitarbeiter eventuell mal kurzfristig da unterbringen können. Jetzt spreche ich meistens natürlich von Mechanikern, Lackierern, Handwerkern, die aus anderen Ländern kommen. Aber das ist auch wichtig, weil Wohnungen haben wir nochmal dazu genommen. Wir haben an anderen Standorten schon ein paar Mitarbeiterwohnungen, aber nochmal on top. Mhm. Und ja, uns wäre es lieber gewesen, wir hätten alle Büros in Wohnungen umwandeln können. Mhm. Das durften wir zu der Zeit nicht und jetzt im Nachgang hätten wir es wahrscheinlich doch gedurft.
Aber ist ja grundsätzlich natürlich ein wichtiges Thema, also wenn du sagst, eine Mitarbeitergewinnung, rund um München ist es das Wohnungsthema auf jeden Fall wichtig, auch in dem Bereich des Recruitings oder der Mitarbeitergewinnung. Und da finde ich das einen guten Ansatz zu sagen, gegebenenfalls, wenn einer kommen möchte oder ihr dringend jemanden braucht oder jemanden möchtet und der findet aber keine Wohnung, dann zu sagen, okay, wir kriegen dich jetzt erstmal hier unter. Ne?
Genau.
So, das ist, glaube ich, schon wichtig.
Das ist einfach ein neuer Ansatz von dem Autohaus und das ist das, was wir auch schaffen wollten, ne? Weil wenn jetzt eine Familie kommt, nicht jeder interessiert sich für die Autos, man kann auch hochgehen und sich Fahrräder anschauen oder auch andersrum. Also man hat hier einfach mehr zu entdecken, also allein schon finde ich sowieso die Ebersberger Autostadt, dadurch, dass hier viele Marken sind, großer GW-Parkplatz. Viele Leute kommen sonntags her, hier ist echt was los, die schauen sich um, aber diese Emotionen schaffen, das war auch schon die Intention hinter diesem Bau, also dass man einfach eine andere Erlebniswelt nochmal schafft und dem Kunden oder vielleicht auch nur dem Interessenten einfach nochmal was anderes vor die Nase setzt und eben auch mit dem Restaurant, dass man sich dann da aufhält.
Wir können ja hier an dem Standort wirklich viel abbilden, wenn man jetzt rein mal aus der Preissicht das Ganze sich ansieht. Ja, also wir haben von Smart, okay, Smart ist jetzt nicht mehr so günstig langsam, aber über Volkswagen, über Skoda, Seat, wo die wirklich die günstigeren Rahmen abdecken, dann über die Premium-Marken, Luxus, wenn man so will, von Audi, Mercedes und XPeng, ist halt auch eine Marke, die jetzt bei Autogrill insbesondere wieder ein bisschen die Kluft füllt zwischen da, wo Mercedes wahrscheinlich hin möchte und ja, und den unteren Bereich. Wie jetzt sagst, zwischen Smart und Mercedes, weiß ich jetzt nicht, weil XPeng bringt auch nochmal ein günstigeres Auto. Ja. Aber das macht's aus und das ist auch das, was wir wieder gespiegelt bekommen von Dagibike, dass natürlich das schon cool ist, dass wir halt auch günstigere Fahrzeuge sogar in unserem Gebäude anbieten und nicht nur Mercedes, weil man merkt schon, und da sagt auch der Filialleiter, dass das Hemmnis, also wir haben aktuell noch 2 Eingänge, eins über die Rampe nach oben im ersten Stock kann man außen rum gehen zu Dagibike, dass da schon fast mehr los ist, als dass wenn die bei uns reingehen, weil halt Mercedes schon irgendwo
ein Hemmnis. Ja, klar, es ist alles schwarz, clean, edel.
Aber auch Luxury, wenn man so will, oder genau, Premium.
Die Leute vielleicht
und genau, Respekt, vor allem, wenn man sagt, es sind halt auch Leute dabei, die sagen, sie können sich kein Mercedes leisten, werden sie nicht, wollen sie nicht, wie auch immer. Das sind so Themen, aber das ist für mich, finde ich, ganz spannend, weil, wie gesagt, da kommen wir wieder auf den Marktplatz zurück. Ich war heute mit ihm im Gespräch, wir werden ein paar so Marketing-Bildschirme und so schaffen für draußen, dass auch die bei uns mehr reingehen. Wir versuchen vielleicht oben mal zuzumachen, dass die durch unseren Showroom durch müssen, in Anführungsstrichen. Ja, diese ganzen Konzepte gibt es ja beim Supermarkt. Da ist ja alles
die Laufwege
vorgegeben. Und wir wollen das jetzt nicht so drastisch, aber vielleicht auch mal probieren und dadurch noch mal ein bisschen mehr Sinn für die Marken, die wir verkaufen, fühlen lassen.
War das kompliziert, die Hersteller da in eure Pläne mit einzubinden oder haben die gesagt, macht ihr erstmal und wir gucken dann?
Also im Endeffekt, es war schon immer viel Kommunikation da mit den OEMs, vor allem auch mit Mercedes-Benz. Da mussten wir schon schauen, wie können wir das denn vereinen hier. Was gut ist, ist, dass XPeng eigentlich keine CI-Vorgaben, vor allem im After-Sales auch beispielsweise nicht hat. Wir haben ja eine Wand quasi im Showroom.
Es ist räumlich getrennt, genau, oder visuell getrennt.
Wir wollten aber nicht eine Wand einfach ziehen und dann ist es so, sondern wir haben uns da schon einige Gedanken gemacht. Also es ist im Endeffekt eine Stage in der Mitte mit 18 Bildschirmen, die 65 Zoll haben. Also es ist eigentlich schon schön getrennt worden.
Und es ist oben offen mit Stählen. Also es ist ein stylisches Element, denke ich mal, für den Showroom. Den hat unser Vater auch designt. Für uns ist einfach wichtig, dass da was im Gebäude, in dem Showroom läuft, vor allem auch in der Nacht. Und wenn da irgendwas läuft, das ist doch cool, dann schaue ich da automatisch hin. Ich finde, es gehört in die Zeit. Dadurch haben wir halt eine gute Abtrennung geschaffen zwischen Mercedes-Neuwagen. Dann haben wir ja noch junge Sterne bei uns. Es gibt zwei Eingänge, Mercedes-Benz-seitig. Und dann aber den Haupteingang, da gehen die meisten rein. Und dann gibt es noch den Nebeneingang links, das ist der Mercedes-Benz-Neuwagen-Eingang. Aber ich habe links Mercedes, dann habe ich die Trennwand, dann habe ich im Endeffekt in der Mitte die jungen Sterne. Dann haben wir auf der rechten Seite noch XPeng im Endeffekt. Und das war schon ganz wichtig, dass wir das dann abtrennen. Aber der erste Step und der schwierigere, dass man auch noch das Thema VDZ im Endeffekt mit reinbringt, weil ganz am Anfang, wo wir angefangen zu planen, wusste niemand was von VDZ. Dann ist das ja auch eine Thematik geworden dadurch, dass wir einen kleinen Showroom brauchten und so weiter. Und dadurch mehr junge Sterne. Und dadurch kam natürlich auch der Sinn nach der Zweitmarke auf jeden Fall mit rein. Weil was machen wir sonst mit dem ganzen Showroom?
Der ist riesig.
Und wir wollen ja auch ein Geld verdienen, ja, mit dem neuen Gebäude. Das war die Thematik. Und die Fremdmarke war dann auch eine Thematik im Endeffekt. Aber klar getrennt, denke ich, macht durchaus Sinn, wenn es schön getrennt ist. Ja. Und es ist auch da, ich glaube, dann ist der Hersteller soweit.
Waren alle glücklich.
Ob er glücklich ist, weiß ich nicht, aber zufrieden.
Man
schafft die Standards dann zumindest.
Genau.
Das ist wichtig. Und was meine Schwester gemeint hat, ja, das mit CI, dass diese neue Marke halt keine CI hat, spielt natürlich in die Karten, weil letztendlich ist dieses Gebäude ja als A20X gebaut worden und dann ein bisschen modifiziert worden. Aber unten der Mercedes-Benz-Bereich ist alles nach Mar gebaut. Ja. Und wenn ich jetzt den After-Sales-Bereich mir anschaue, hätten wir jetzt wieder den umbauen müssen für eine Mehrmarken-After-Sales. So bleibt da einfach Mercedes-Benz und XPeng spielt dann irgendwann mit.
Okay.
Weil aktuell gibt es nicht viel, was wir dort ableisten können.
Aber gut, dass ja so eine Marke wie XPeng da so flexibel ist und sagt einfach, wir stellen uns hier mit rein.
Ja, ich glaube auch, dass die Marke XPeng sich da, so wie ich das, ich war ja in China da bei XPeng und auf der Peking Motor Show und die sehen das, glaube ich, eher als Ehre an. Dass sie neben Mercedes stehen. Die Händler, die jetzt dazukommen, sind es ja meistens alles so Premium-Händler zumindest, so BMW, Mercedes und Co. Und ich glaube, die sehen das dann eher als nice to have.
Ja, genau. Und es ist ja, wie gesagt, eine gute Ergänzung auch zum Portfolio, wie du vorhin gesagt hast, zu den eher höherpreisigen Premium-Fahrzeugen, dann halt auch zu sagen, ich habe aber auch noch was anderes im Angebot. Kannst du was zu den Investitionskosten sagen?
Vom Erlebniszentrum?
Genau.
So hoch wie noch nie in der Geschichte.
In unserer Firmengeschichte.
In unserer Firmengeschichte.
Du hattest, glaube ich, mal gesagt, zweistellige.
Ja, zweistellige Millionensumme ist es auf jeden Fall. Und wie soll ich sagen, wir haben das, glaube ich, noch ganz gut wirklich im letzten Moment geschafft, da einen guten Kredit zu bekommen. Also jetzt in den letzten Monaten weiß ich nicht. Oder ich weiß schon, dass wir es nicht gemacht hätten.
Ja, stimmt. Für alle, die jetzt zuhören und vielleicht auch darüber nachdenken, ein Mobilitätszentrum zu eröffnen oder sich ein bisschen breiter aufzustellen, was sind eure wichtigsten Learnings oder die wichtigsten 3, 4 Punkte, wo ihr sagt, okay, rückblickend, das muss man beachten oder das muss man im Blick behalten?
Ich denke, erstens muss man sich mal Gedanken machen, was ist denn, wenn ich irgendwann nicht mehr Autohaus machen möchte?
Mhm.
Ja, also ich muss mir halt überlegen, denke ich, wie ich schaffe, dass ich ein Autohaus auch relativ einfach zu einer anderen Funktion umfunktioniere. Also jetzt ein Supermarkt ist ja klassisch oder so weiter. Also solche Themen, das denke ich, haben wir auf jeden Fall durchdacht. Wenn es möglich ist, warum nicht, sollte man schauen, dass man vielleicht die Investition, die man dann auch vielleicht der ein oder andere an die Bank zahlen muss, teilt durch nicht nur sein Autohaus und seine Firma, sondern durch halt Mieter, die schon mal da entlasten, um einfach das ganze Thema vielleicht ein bisschen durchaus weniger anspruchsvoll zu gestalten. Ja. Das ist wichtig.
Den Druck ein bisschen rauszunehmen.
Nicht alles alleine schultern zu müssen am Ende.
Ja, also im Endeffekt glaube ich auch, man darf das nicht unterschätzen, dass die Bürokratie hier in Deutschland schon auch zeitaufwendig ist, man viel nachhalten muss, weil sonst eventuell nichts erledigt wird oder es nach hinten geschoben wird, obwohl es eigentlich für einen selber oder für das Unternehmen oder für den Bau wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Das muss man auch ganz klar hier erwähnen.
Ja, also genug Zeit einplanen auf jeden Fall für das ganze Projekt. Genau. Nicht nur für den Bau, sondern auch alles andere, was vorher ansteht.
Und Spezialisten.
Ja, genau, die Berater.
Bezüglich auch Umweltförderungen und so weiter, die man KfW-technisch ja auch bekommen kann, denke ich.
Wir haben ja nach KfW 40 gebaut und da beantragt man natürlich auch Förderungen bei so einem großen Projekt. Mhm. Und das ist jetzt auch zum Teil ein Thema, dass wir da eben nachhalten müssen, wie es jetzt damit ausschaut etc. Mhm. Ja, was ich auch als wichtig empfunden habe, ich denke, wir haben es auch schon gesagt, beispielsweise jetzt hier Intec, unseren Architekten, man muss sich einfach gute Berater suchen, finde ich, weil im Endeffekt hast du nicht das Know-how, obwohl unser Vater gern baut, aber der wusste jetzt auch nicht alles. Mhm. Der weiß viel, aber er weiß auch nicht alles. Und dass man da einfach jemanden hat, der einen vielleicht auch stützt. Also da, wo man weiß, okay, wenn es irgendwie hart auf hart kommt, könnte jemanden fragen oder er weiß da, ich weiß ganz genau, wen ich fragen muss. Mhm. Das ist meiner Meinung nach auch ein Learning und einfach ein Tipp, den man vielleicht mit auf den Weg geben kann.
Mhm. Und vor allem auch, dass man sich bewusst ist, dass es in einer gewissen Größenordnung nicht mehr nebenbei geht. Ja. Also wenn ich sowieso schon, was weiß ich, 12, 15 Stunden am Tag arbeite, jetzt wenn ich jetzt ein Familienunternehmen führe und dann möchte ich jetzt nebenbei nochmal so ein großes Objekt bauen, dann muss man sich das gut überlegen. Also ich muss schon irgendwo im operativen Geschäft, denke ich mal, eine Basis haben, wo ich weiß, okay, wenn ich mich jetzt da zu 50-70% dabei rausziehe, dass dann alles das operative Bach runter geht. Ich denke, da muss man sich dann schon ein bisschen aufsplitten und das vorher auch kommunizieren mit den Mitarbeitern, Führungskräften.
Also quasi klare Verantwortlichkeiten von Anfang an auch festzulegen. Also wer ist hauptverantwortlich dafür? Zieht sich vielleicht da auch ein bisschen aus dem operativen Geschäft raus? Wie wir es vorhin schon gesagt haben, so ein Ding baust du nicht nebenbei, so mal eben schnell, sondern du brauchst jemanden, der auch dafür brennt, wie euer Vater, der auch sowieso gerne baut, aber der eben auch Lust auf das Thema hat. Dann ihr, Marie, du ja auch, du dann bist ja dann eingestiegen und hast dich so ein bisschen auch mit drum gekümmert, dass Dinge nachgehalten werden. Glaube ich, das ist auch ein wichtiges Learning daraus, dass man da wirklich jemanden hat, der dafür auch brennt. Ne?
Ja,
definitiv.
Ja, das war sehr aufschlussreich, sehr spannend. Ist ja doch immer wieder, finde ich, interessant, was da alles im Vorlauf auch passiert. Also wir sitzen jetzt hier in diesem wunderschönen Gebäude. 2 Jahre Bauzeit, aber was davor alles schon so passiert. Spannend. Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Erlebniszentrum, Mobilitätszentrum und wünsche euch alles Gute und bedanke mich, dass ihr mitgemacht habt im Podcast.
Ja, danke dir. Danke, dass du vorbeigekommen bist und uns eingeladen hast.
Sehr gerne.
Unser erster Podcast. Und ich habe mich auch gefreut. Und wer natürlich noch ein paar Bilder dazu sehen möchte, ist gern auf unserer Homepage eingeladen. Und auf YouTube sind auch die Bauabschnittvideos zu sehen. Genau. Ja, wir haben 4 Stück.
Ja, oder kommt am besten einfach mal
vorbei. Oder kommt vorbei natürlich.
Also, vielen Dank euch.
Vielen Dank.
Danke.